Ja, vielen Dank, Dieter, für deine Einleitung, für diesen eindrücklichen Vers hier im 1. Petrus 2. Es ist ja wirklich so, dass wir aus totem Material lebendig gemacht wurden. Gott hat aus uns, die wir geistlich tot waren, hat er lebendige Steine gemacht, um seinen Wohnort darzustellen. Und das zeigt uns auch, Dieter hat gesagt, jeder hat eine Aufgabe, jeder ist berufen. Wie wichtig das ist, stellt euch vor, so einen Tempel und es fehlen x Steine. Das gibt kein gutes Haus. Jeder von uns ist so ein lebendiges Stein in diesem Haus Gottes. Und wenn du fehlst an deinem Platz, dann fehlt ein Stein. Denn das Haus Gottes ist die Gemeinde, auch ganz konkret die Ortsgemeinde. Darum lassen wir uns aufbauen als lebendige Steine. Das passt so gut auch zu unserem Kapitel 2. Korinther 6. Wir werden heute noch nicht zu diesem letzten Teil kommen. Viele sind ja auch in den Ferien. Diese ganz wichtige Einschub, den Paulus da macht, eben über die Absonderung, ab dort ab dem Vers 14. Zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Das ist, wir werden auch sehen, warum, dass das hineinpasst in das, was er vorher sagt. Es ist ein eindringlicher Ruf zur Absonderung, zur Heiligung, zum sich herausnehmen. Es ist klar, dass der Tempel Gottes ist in dieser Welt, aber er hat nichts mit dieser Welt zu tun. Wir können nicht, so wie wir in der Welt gelebt haben, auch leben als lebendige Steine. Und das hat er den Korinthern so ganz stark, hat er sie ermahnen müssen. Ihr könnt nicht so weiterleben. Sonst werden die Früchte entstehen, die eben dann auch an das Tageslicht kamen in Korinth. Ich möchte noch beten zum Anfang. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein lebendiges Wort haben dürfen und dass wir geistlich tote Menschen, Sünder in der Finsternis verbannt, dass wir durch dich lebendig gemacht wurden, durch den Preis, den du bezahlt hast mit deinem Blut. Wir danken dir, dass du dir ein Volk erkauft hast, mit einem Preis viel höher als Gold und Silber. Und wir danken dir, Herr, dass wir auch wissen dürfen, du arbeitest an uns, du veränderst uns, du machst uns lebendig. O Herr, und alles, was lebendig ist an diesem Stein, kommt von dir und nicht von uns. Herr, zeig uns doch auch heute ein Stückchen mehr, wie groß die Kraft deines Wortes ist, die Kraft deiner Gnade, um aus sündigen Menschen solche lebendigen Steine zu machen, die dir auch wohlgefällige Opfer bringen. Danke, Herr, für das Vorbild des Paulus in deinem Wort. Amen. Ja, wir sind das letzte Mal, das ist schon einige Wochen her jetzt, stecken geblieben, etwa beim Vers 7, 2. Korinther 6. Die Kurzzusammenfassung dieses Kapitels haben wir ja unter das Thema gestellt, die Auswirkungen der Gnade Gottes. Was bewirkt denn Gottes Gnade in einem Leben eines ehemaligen Sünders? Was kann aus einem menschlichen Leben werden durch die Gnade Gottes? Und es gibt tatsächlich, finden wir, kein eindrücklicheres Beispiel als das Leben des Paulus. Wir haben Eddie zusammen gerade vor dem Gottesdienst noch kurz darüber gesprochen. Wenn man sich überlegt, dieser Saulus, der dort das erste Mal erwähnt wird, eben in Apostelgeschichte 7 bei der Steinigung des Stephanus und wie sie die Kleider zu seinen Füßen gelegt haben, sozusagen, du hast die Verantwortung als Vertreter der Pharisäer. Und er hat wahrscheinlich stolz diese Verantwortung übernommen. Ja, ich habe etwas für Gutes getan, für Gott. in dem das Stephanus zu Tode kam. Was aus diesem Saulus geworden ist, das lesen wir ja hier in diesem sechsten Kapitel. Und er beginnt ja mit diesem Vers 1. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Er beginnt genau damit, den Korinthern zu sagen, liebe Geschwister, ihr habt die Gnade Gottes empfangen. Es gibt keinen Zweifel, ihr habt die Gnade Gottes empfangen. Und wo steht ihr? Wie sieht euer Leben aus jetzt? Passt auf, dass ihr seine Gnade nicht vergeblich empfangen habt. Dass seine Gnade nicht keine Auswirkungen hat in eurem Leben. Prüfen wir uns immer wieder. Wie hat sich die Gnade Gottes in meinem Leben ausgewirkt? Bis jetzt. Wir sind alle noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht vollendet. Auch Paulus hat von sich gesagt, ich bin noch nicht am Ziel. Aber ich strecke mich aus danach. Ich lege die ganze Kraft hinein, wie ein Läufer im Wettkampf. Ich frage mich jetzt hier persönlich, was sind die Auswirkungen der Gnade Gottes in meinem Leben? Und dann fährt er weiter und ohne dass er eigentlich will, getrieben durch den Geist Gottes, gibt er ein herrliches Zeugnis über sich selbst, wie Gottes Gnade ihn verändert hat. Und gleichzeitig sagt er ihnen auch, Gott ist da, um zu helfen. Darum dieses Zitat im Vers 2 dann aus dem Alten Testament. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist der Tag, wo Gott hilft. Es ist nicht so, dass wir selber jetzt irgendetwas Gutes bewirken müssen. Wir können nicht. Die Gnade Gottes will an uns arbeiten. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Das bedeutet, der Tag, wo Gottes Gnade noch wirkt an unserem Leben, in unserem Leben. Und dann, wie er über sich selber das Zeugnis ablegt, Vers 3, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Und dann demonstriert er, was das bedeutet. Sondern in allem empfehlen wir uns oder erweisen wir uns als Diener Gottes. Als echte Diener Gottes. Unser Leben, wenn er uns sagt, meint er ja sich selber, das ist diese Plural, dieser personifizierte Plural, ein Stilmittel im Griechischen, er spricht von sich selber. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Wie ist das bei mir? In meinem Leben, in jedem Lebensbereich, in allem, bringe ich den Beweis durch meinen Wandel, dass ich ein Diener des Allerhöchsten bin. Bei Paulus war das tatsächlich so. Bei diesem Saulus, der vorher so gehandelt hat, in allem erwies er sich als echter Diener Gottes. Und da lesen wir jetzt weiter im Vers 8. Paulus erwies sich als Diener Gottes, steht hier, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig. Unter Ehre und Schande erwähnt er zuerst. Es gab in Korinth ganz sicher viele Menschen und auch sonst überall, wo er hinkam, die hielten Paulus in großer Ehre und Respekt, weil sie hatten den geistlichen Blick dafür von Gott bekommen, dass Paulus tatsächlich ein Botschafter und Apostel Jesu Christi war. Sie erkannten auch seine Echtheit. Woran? An seinem Leben, an seinem Wandel in den Umständen, zum Beispiel von Vers 4 und 5. in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Und sie erkannten auch seine Echtheit, nicht nur an seinem Wandel, wie er lebte, sondern an seinem eigentlichen Wesen, wie er war. Nämlich dieses Wesen, das sie so sehr an das Wesen des Herrn Jesus selber erinnert. Das dem Wesen Jesu so ähnlich war. Und das lesen wir in Verse 6 bis 7. In Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und linken. Und wir wissen genau, nichts von dem, was hier aufgezählt war, kann vom menschlichen Fleisch produziert werden. Es geht nicht auf die Dauer. Nicht Saulus konnte sich selber so verändern, dass all diese Eigenschaften zutraten. Nichts kam von ihm selber. Alles kam durch die Gnade Gottes, durch das verändernde Wirken der Gnade Gottes am Leben des Paulus. Das gibt auch mir Hoffnung. Das gibt auch mir Mut, weiter zu glauben, dass der Herr Jesus mich tatsächlich verwandeln kann zu seinem Bild, in seine Ähnlichkeit. Ganz im Gegensatz zu diesen Menschen, die das gesehen haben an Paulus, das wahrgenommen haben, ganz im Gegensatz versuchten die falschen Apostel und die Feinde des Paulus, ihn mit Schande zu überhäufen, wo sie konnten. Eben, hier steht, in Ehre oder unter Ehre und Schande. Diese Menschen ließen keine Gelegenheit aus, um Unehre, Schande auf ihn zu bringen, indem sie alles verdrehten, was er sagte, indem sie ihn verleumdeten. Für diese Menschen waren seine Bedrängnisse und Nöte, die er dort in Vers 4 und 5 aufzählt, die waren Beweis oder Ausdruck davon, dass er unecht war und Gott ihn eben nicht segnete. So haben sie das verdreht. Sie hatten den geistlichen Blick nicht. Seinen Wandel im Wesen des Herrn Jesus verdrehten sie genau ins Gegenteil. Zum Beispiel die ungeheuchelte Liebe, von der hier steht, haben sie als Lieblosigkeit bezeichnet. Er ist doch lieblos. Stellen wir uns das vor. Wer kann ungeheuchelte Liebe haben, anders als der Herr Jesus selber? Nur von ihm kam diese Liebe, die in Paulus sichtbar wurde. Und genau das haben sie genommen und gesagt, das ist lieblos. Das waren die falschen Apostel, die Feinde des Paulus. Aber Paulus suchte nicht Ehre und Respekt den Menschen. Er suchte nicht die Ehre von den Menschen. Und genau darum konnte ihn ihre Ablehnung auch nicht völlig entmutigen oder lähmen. Ich bin sicher, er war zwischendurch entmutigt. Aber er ließ sich nicht völlig entmutigen und zerstören und aufhalten in seinem Dienst für den Herrn. Wie oft sagt er doch dasselbe, wenn wir im Kapitel 4, Vers 1 sehen, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben. Wir lassen uns nicht entmutigen. Und er wiederholt es im gleichen Kapitel, im Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, spielt keine Rolle. Der Innere wird doch Tag für Tag erneuert. Was spielt der äußere Mensch für eine Rolle? Es ist alles vergänglich, alles Sichtbare. Aber der Innere wird Tag für Tag erneuert. Paulus suchte in allem das Wohlgefallen Gottes. Wie ist das bei mir? Wie ist das bei dir? Suchen wir in jedem Lebensbereich Gottes Wohlgefallen, dass Gott sein Wohlgefallen ausdrücken kann uns gegenüber. Und eben nicht die Zustimmung der Menschen. Das ist etwas völlig anderes. Der natürliche Mensch hat nur ein Ziel, von den anderen Menschen geehrt, geachtet, gelobt zu werden. Das war schon immer so. Aber in unserer Zeit, in der wir leben, ist das zum Höhepunkt gekommen. Die heutige Zeit ist eine derartige Ego-Zeit. In allem, möglich gemacht überhaupt erst durch die Medien, in allem eine Selbstdarstellung. In jedem Bereich. Zustimmung der Menschen, das ist alles, was heute gesucht wird. Dass die anderen mich cool finden, mich auflisten auf ihrer Liste und so weiter. Es ist der Höhepunkt des verdorbenen menschlichen Fleisches, den wir heute sehen. Und Paulus suchte genau das andere. Er suchte Gottes Zustimmung, Gottes Wohlgefallen. Lesen wir doch 2-3 Seiten weiter hinten im Galater 1, Vers 10. Wo er die Galater fragt, weil er sie auch konfrontieren muss mit der Wahrheit. Und die ist nicht einfach. Er muss ihnen sagen, ihr folgt einem anderen Jesus, einem anderen Geist. Und dann fragt er diese rhetorische Frage im Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Das schließt sich gegenseitig aus. Wir können nicht den Menschen gefallen und gleichzeitig Knecht Jesu Christi sein. Oder anders gesagt, ein echter Diener Gottes, ein echter Knecht Christi wird immer wieder auf Ablehnung stoßen bei den Menschen. Und insbesondere zuallererst bei den religiösen Menschen, bei den Christen, sogenannten. Immer wieder. Das wird das eines der Zeichen sein eines echten Diener Gottes. Denken wir, was der Herr Jesus gesagt hat in Lukas 6, 26. Dort steht, wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden. Und dann wird es sogar noch verhängt mit den falschen Propheten. Denn dasselbe haben sie mit den falschen Propheten gemacht. Sie haben nur Gutes über sie gesagt. Das heißt, wenn alle Menschen über mich nur gut reden, bin ich was? Ein falscher Prophet. Ein falscher Prophet. Das wusste Paulus. Rede ich jetzt den Menschen zuliebe? In Kolosser 3, 23 steht auch ein ganz wichtiger Lebensgrundsatz. Kolosser 3, Vers 23. Sollten wir unbedingt auch mal als Monatsvers nehmen. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Ich habe mich gefragt, ganz ehrlich, wie viel von dem, was ich tue, tue ich für Menschen? Wie viel tue ich für Menschen? Um Menschen zu gefallen, um das Lob, die Ehre von den Menschen zu bekommen, weil das tut so gut. Das tut doch so gut. Nein, nur auf den ersten Blick tut das gut. Wir realisieren zu wenig das Zerstörungspotenzial, das die Ehre der Menschen für uns hat. Es wird sich sehr negativ auf unseren Charakter, auf unser Wesen auswirken. Es wird nicht dazu führen, dass wir das Wesen des Herrn Jesus immer mehr annehmen können. Wenn wir dafür arbeiten, dass die Menschen uns akzeptieren, uns Ehre geben, weil es ja so gut tut, vor ihnen gut dazustehen. Oder ich habe mich gefragt, predige ich so, um den Menschen zu gefallen oder um Gott zu gefallen? Ich kann euch sagen, eine Predigt sieht völlig anders aus, tönt völlig anders, wenn der Prediger den Menschen gefallen will. Dann muss er ganz vieles aus dem Wort Gottes weglassen und ganz weniges aus dem Wort Gottes übermäßig betonen, wie das Wort das gar selber gar nicht macht. Und dann, was haben wir dann? Wir haben dann die durchschnittliche Predigt in der heutigen evangelikalen Christenheit. Genau darauf basiert das heutige Prinzip. Und die Menschen lieben es. Ihre Ohren wollen das hören. Es ist als begabter Prediger sehr einfach herauszufinden, was diese Ohren hören wollen und das verkündigen. Und es wird einfach sein, Erfolg zu haben. Predige ich, um den Menschen zu gefallen, oder predige ich Gottes Wort, um einmal von ihm zu hören, ei, du guter und treuer Knecht, gehe ein zur Freude deines Herrn. Und noch als letzte Frage dazu habe ich mich gefragt, was ist wohl einfacher? Wann ist es einfacher, fest am Herrn und an seinem Wort zu bleiben? Unter Ehre oder unter Schande? Was meint ihr? Was ist einfacher, fest am Wort zu bleiben? Unter Ehre oder unter Schande? Ich denke, wir sind uns einig, dass es einfacher ist, unter Schande, unter der Ablehnung, fest am Wort des Herrn zu bleiben. Das ist, bin ich überzeugt davon. Wenn wir immer nur unter Ehre sind, dann werden wir eben innerlich nicht die gleichen Entwicklungen machen, wie wenn wir auch unter der Schande sind, unter der Unehre sind. Es ist der Weg, den Paulus erwähnte, den der Herr Jesus gegangen ist, von dem er gesagt hat, meint nicht, dass ihr höher seid als euer Herr, als Knechte. Es wird euch genau gleich gehen, aber es ist zu unserem Besten. Freuen wir uns darüber, wenn wir eben uns erweisen dürfen als Diener Gottes, auch unter Schande gemäß den Menschen. Dann steht, Paulus erwies sich als Diener Gottes bei böser und guter Nachrede. Böse Nachrede, was ist das? Das heißt, jemanden bei anderen in ein schlechtes Licht setzen, durch Unwahrheiten oder Halbwahrheiten, durch Verdrehen von Tatsachen. Das ist böse Nachrede. Jemanden bei anderen in ein schlechtes Licht drücken. Nicht durch Wahrheiten, sondern eben durch Verdrehen von Tatsachen. Und genau das haben die Feinde des Paulus gemacht. Und das drückt er nun auch in den nächsten Formulierungen aus, diese Gegensätze, die jetzt kommen. Seine Feinde haben ihn hingestellt, als so und so sei er. Vor Gott aber trifft genau das Gegenteil zu. Das sind die nächsten Verse, die dann mit diesem als formulieren. Und auch da wieder die Frage, was ist einfacher? Wann ist es einfacher, fest am Herrn und an seinem Wort zu bleiben? Bei böser oder bei guter Nachrede? Auch da trifft wieder das Gleiche zu. Durch die böse Nachrede werden wir auf den Herrn geworfen und werden wir gestärkt und gefestigt in seinem Wort, im Bleiben an ihm. Bei böser und guter Nachrede, jetzt könnten wir eigentlich einen Doppelpunkt setzen. Doppelpunkt. Als Verführer, tituliert werden als Verführer, die andere Seite und doch wahrhaftig. Paulus wurde ganz klar als Verführer verleumdet, als Betrüger. Übrigens genau gleich auch der Herr Jesus. Wurde mit den genau gleichen Titeln versehen. Ein Betrüger und Verführer. Aber er, auch der Paulus, hat sich als echter Diener Gottes erwiesen, der in der Wahrheit stand. Als Verführer und doch wahrhaftig und doch wahr. Er stand in der Wahrheit, in der geistlichen Wahrheit des Wortes Gottes. Dann Vers 9. Als Unbekannte und doch wohlbekannt. Als Unbekannte, so wurde er dargestellt von seinen Feinden. Und es hat ja tatsächlich eine Wahrheit. In dieser Gesellschaft, das, was in dieser Welt hochgehalten wird, vor allem auch in der religiösen High Society, könnten wir sagen, von damals, traf das durchaus zu. Unbekannt. Paulus, dieser Abgefallene, aber doch bei Gott wohlbekannt. Und nicht nur bei Gott, auch bei den Geschwistern. Wie ließ sich doch Paulus von den Geschwistern in sein Leben hineinschauen? Auch das ist mir immer wieder ein riesiges Vorbild. Wie ließ er sich in das Leben hineinschauen von den Geschwistern? Das, was sie sahen, das war das, was er wirklich war. Er hat nicht getäuscht. Er hat nicht sich verstellt und etwas vorgespielt. Er teilte wirklich sein Leben mit. So eindrücklich gerade auch mit den Thessalonichern, wo er das auch formuliert, diese Thessalonicher 1 zum Beispiel, Vers 5 und 6. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind. Um euretwillen. Er war kein verschlossenes Buch. Sie konnten ihn lesen, so wie er wirklich war. Und dann dieses Lob der Thessalonicher. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Und so geht es weiter dann auch im Kapitel 2 von diesem ersten Thessalonicher. Ab Vers 5, ganz eindrücklich, wie war Paulus unter den Geschwistern? Wie ein offenes Buch. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen. Und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Was für ein Zeugnis von diesem Diener Gottes über sein Wesen, über seinen Dienst. Er war wohlbekannt und vor allem hoch geadelt im Himmel. Schon hier während seinem irdischen Leben. Dann schreibt er weiter, als Sterbende und siehe wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht Getötete. Wie traf doch das zu, wenn wir an den Anfang des 2. Korintherbriefes denken, wo er auch so offen den Korinthern sagt, wie es um ihn gestanden ist. Ab Vers 8 dort im Kapitel 1. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Dieses Erlebnis, das war ja nicht das einzige Mal, dass Paulus im Angesicht des Todes stand. Und aus dem 1. Korintherbrief wissen wir, dass er wahrscheinlich eine Episode in Ephesus anspricht, als er dem Löwen vorgeworfen wurde. Vor dem offenen Rachen der Löwen. So eine Situation muss das gewesen sein, was er da beschreibt. Als Sterbende und siehe, wir leben. Als Gezüchtigte und doch nicht Getötete. Auch hier dachten die Feinde des Paulus, er sei von Gott gezüchtigt in seinen Leiden. Er sei von ihm gestraft, geschlagen, uns niedergebeugt. Genauso, wie sie das auch vom Herrn Jesus dachten. Jesaja 53, Vers 4. Wir aber hielten ihn für von Gott gestraft und niedergebeugt. Aber er ist um unserer Sünden willen geschlagen worden. Er hat für uns die Missetaten hinweggetragen. Als Sterbende und siehe, wir leben. Ja, tatsächlich, Paulus kann nicht mehr sterben. Das war auch so eine tiefe Gewissheit im Leben des Paulus. Auch ein Hinweis für uns, warum Paulus ein so gesegnetes, fruchtbares Leben führen konnte. Weil er diese tiefe Gewissheit hatte, ich kann gar nicht mehr sterben. Was auch immer mir passiert, ich kann gar nicht sterben. Ich kann nur in die Herrlichkeit zum Herrn Jesus gehen. Und so stand sein Leben unter der völligen Kontrolle seines Herrn. Das hat er ja auch im Kapitel 4 im 2. Korintherbrief so eindrücklich bezeugt. Kapitel 4, Vers 10. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Was für eine Lebenseinstellung, was für ein Motto. Ich bin bereit, allezeit das Sterben Jesu an meinem Leib herumzutragen. Das war das Geheimnis, dass dieser Paulus so fruchtbar seinem Herrn dienen konnte. Und dann konnte er auch zu der Überzeugung gelangen, die er dann im Vers 16, da im Kapitel 4, aufgeschrieben hat. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das war die Lebensrichtlinie des Paulus. Er schaute auf das Zukünftige, auf das Unsichtbare. Wie schnell geht doch das Jetzige vorüber, das Leiden, das Tragen, das Mittragen des Sterben Jesu an meinem Leib, dass ich auch die Ehre bekommen habe vom Herrn, sein Leiden an meinem Leib zu vervollkommen, zu vervollständigen. Auch ein Gedanke, der übersteigt uns fast. Aber der Leib Jesu, der jetzt auf dieser Erde ist, das bist du, das bin ich, das ist die Gemeinde des Herrn Jesus, hat die Ehre bekommen, das Leiden des Herrn zu vervollständigen. Und das hat Paulus realisiert und hat sich darin gefreut. Vers 10, als Betrübte, aber immer fröhlich oder alle Zeit uns freuend. Denken wir an Paulus und Silas in Philippi, im Gefängnis. Sie haben für den Herrn gewirkt. Sie haben ihr Leben hingegeben, um das Evangelium weiterzugeben. Und sie wurden in eine sehr schmerzhafte Stellung im Hochsicherheitsgefängnis verwahrt, mit verdrehten Füßen im Amboss. Und um Mitternacht loben sie Gott und singen zu seiner Ehre. Als Betrübte, aber allezeit uns freuend. Und denken wir ausgerechnet an den Philipperbrief, an den Brief an die Philipper. Was ist dort das große Thema? Freut euch in dem Herrn. Und noch einmal sage ich, freut euch. Freut euch im Herrn alle Wege, in jeder Situation, in allen Umständen, hat er den Philippen geschrieben. Freut euch im Herrn. Und auch wir sollen uns jederzeit freuen. Wir haben jederzeit Grund, uns zu freuen. Es wäre eine gute Übung, wenn du zu Hause ein Blatt Papier nimmst und die Gründe aufschreibst, die uns in den Sinn kommen. Was sind die Gründe, warum wir uns in jeder Situation übermäßig freuen können? Das wäre eine gute Übung. In jeder Situation. Auch im Gefängnis, wie der Paulus. Mehr als genug Grund, sich zu freuen. Aber aus dieser Formulierung als Betrübte und immer fröhlich sehen wir auch, dass auch das Betrübtsein eine Realität ist. Das dürfen wir auch wissen. Auch das Betrübtsein ist eine Realität. Es wird auch uns so gehen, dass wir betrübt sind. Und Paulus sagt uns trotzdem, freut euch in dem Herrn. Auch in dem in der Betrübnis, in der Traurigkeit, in dem Schweren. Wir haben alle viel Schweres, je nachdem, auf was das wir blicken. Und dort drin sollen wir uns freuen, weil wir eben weg davon blicken auf ihn, auf den Herrn Jesus. Und dann aufschreiben, was sind meine Gründe, dass ich mich freuen kann, wenn ich auf den Herrn Jesus schaue. Ich kann euch sagen, es gibt eine lange Liste, wenn wir einmal beginnen, das aufzuschreiben. Und dann diese weitere Formulierung als Arme, die doch viele reich machen. Nach den Maßstäben dieser Welt war Paulus wirklich arm. Er war wirklich arm. Genauso ja unser Herr Jesus. Sehr arm waren sie. Aber überall, wo er hinkam, der Paulus, hat er die unausforschlichen Reichtümer Jesu Christi verkündigt. Und hat Menschen überaus reich gemacht. Stellen wir uns vor, 2000 Jahre nun, seit 2000 Jahren werden Menschen geistlich reich gemacht durch das Vorbild und durch den Dienst des Paulus. Geistlich reich gemacht. Und er hat auch seine besondere Stellung nie ausgenutzt, um irdisch reich zu werden. Er hat das weit von sich gewiesen, gegen Geld seinen Dienst auszurichten. Und dann sozusagen jetzt als Höhepunkt dieser Gegensätze, die er hier aufzählt, als Nichtshabende und doch alles Besitzende. Oder wie da in der Schlachter steht, die nichts haben und doch alles besitzen. Auch da fragen wir uns doch kurz, was haben wir? Was haben wir, das Paulus nicht hatte? Vielleicht 2, 3 Vorschläge. Was haben wir heute? Was hast du, das Paulus nicht hatte? Zum Beispiel diese Fülle, die Vollendung des Wortes Gottes, genau. Also auch geistliche Güter, die er noch nicht hatte. Was denn sonst noch? Er sagt, als Nichtshabender, als einer, der nichts hat, sind wir auch so, oder was haben wir mehr als er hat?
Mehr oder weniger gesichertes Einkommen.
Genau. Ein gesichertes Einkommen, ein Bankkonto. Hatte Paulus eine feste Wohnadresse? Hätten wir ihm einen Brief an eine feste Adresse schicken können? Doch, vielleicht am ehesten, aber dann hätte es gelautet, Gefängnis in Rom, Hauptgefängnis in Rom. Er hatte keine feste Wohnadresse. Er hatte kein Haus. Er hatte keinen Ehepartner, wie viele von uns das haben. Er hatte keine Familie, keine Kinder, leibliche. Er hatte keinerlei Versicherung. Nicht eine einzige Versicherung hatte er. Keine Vorsorgeeinrichtung. Und etwas, was ihn sicher fast am meisten getroffen hat, dass er das nicht hatte. Und wir haben es. Er hatte kein eigenes Fortbewegungsmittel. Lauter Dinge, die wir einfach so haben. Paulus, der sagt, dass er alle reich macht, hatte all das nicht. Schon erstaunlich. Aber Paulus gehört zu den reichsten Menschen überhaupt. Auch da bin ich tief überzeugt. Ich weiß nicht, wer mehr himmlischen Reichtum angehäuft hat, als dieser kleine Mann, dieser kleine, der Paulus. wortwörtlich übersetzt. Kaum einer, der so reich sein wird wie Paulus. Wenn wir das zusammenfassen, sehen wir, wie Paulus sich in allem wirklich als echter Diener Gottes erwiesen hat. Was für ein bewährter Botschafter Christi. Was für eine gewaltige Botschaft, die er brachte. Was für eine hohe Qualität seines Lebens und Wandels. Was für eine Integrität in jedem seiner Lebensbereiche. Und da verstehen wir, dass mehrfach im Neuen Testament Paulus von sich selber sagt an die Geschwister: Werdet meine Nachahmer. Werdet meine Nachahmer. Und das gibt mir persönlich so Hoffnung und Zuversicht. Wenn ich auf das Leben des Herrn Jesus schaue, wenn ich auf dort, wo das Leben so eindrücklich beschrieben wird, das Wesen des Herrn Jesus, wo wird es ganz kurz gefasst, eindrücklich beschrieben? 1. Korinther 13. Wenn ich auf das Leben des Paulus schaue, könnte ich dann nicht entmutigt werden, wenn ich an mein eigenes Leben denke. Aber die Tatsache, dass Paulus uns auffordert, werdet meine Nachahmer, gibt mir Hoffnung und Mut dafür zu beten und zu wissen, es ist möglich. Gott gibt die Kraft. Es kommt ja alles von Gott. Es ist möglich, verändert zu werden in das Wesen des Herrn Jesus. Paulus ist der lebendige Beweis dafür. Darum hat Gott es geführt, dass so ein Mensch aus Fleisch und Blut wie du und ich so genau gezeichnet wird im Wort Gottes. Nicht um ihn hochzuheben. Gott wird geehrt dadurch. Aber um uns auch die Hoffnung zu geben. Auch wir dürfen von diesem gewaltigen Wort Gottes so verändert werden. Von der Gnade Gottes so verändert werden. Auch bei uns ist es möglich. Es stellt sich nur die Frage, will ich das? Wollen wir das? Dass Gottes Gnade solche Auswirkungen in unserem Leben hat. Es stimmt, es ist nicht gratis. Es ist nicht einfach durch Dasitzen passiert es. Es passiert nicht im Selbstlauf, ganz automatisch, dass wir verwandelt werden. Das stimmt nicht. Es kommt auf mein Wollen. Es hängt von meinem Wollen ab. Aber auch da sagt das Wort, er schafft das Wollen und Vollbringen. Wir dürfen beten, Herr, schenke mir das Wollen, dass ich ein Nachahmer des Apostel Paulus werden will. Oder ein Nachahmer Gottes werden will. Wie er auch sagt, werdet Gottes Nachahmer im Epheserbrief. Er schafft das Wollen. Und ich weiß, es bedeutet, dass ich einer werde, der nichts hat. Einer werde, der auch in Schande geführt werden kann. In Leiden, in Bedrängnisse. Dass Gott mich wirklich nach seinem Willen führen kann. Das ist die Voraussetzung, dass wir Ja sagen zu seinem Leben. Aber wir wissen, dass seine Wege wirklich immer die besten für uns sind. Ja, wir wollen da das nächste Mal dann weiterfahren, eben zusammen mit dem Abschnitt ab Vers 14 auch, wo wir auch sehen werden, warum er jetzt nach dieser Darlegung so ein Thema anschneidet. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen und das dann abschließt mit diesem Höhepunkt im Kapitel 7, Vers 1. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Wir werden sehen, dass das sehr wohl einen Zusammenhang hat mit der Aufzählung des Wesens des wahren Diener Gottes. Ich möchte noch zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Wir danken dir von Herzen für das Vorbild des Apostel Paulus, der ein Mensch war aus Fleisch und Blut, mit denselben Eigenschaften, mit demselben verdorbenen Fleisch an sich. Und wie du uns zeigst, was durch die Gnade Gottes werden kann. Herr, wir danken dir, dass das nicht unerreichbar für uns sein muss. Für unser Fleisch, für unser Selbst ist es tatsächlich unerreichbar. Aber nicht für deine Gnade, du treuer Herr. Wir danken dir, Herr, dass es deine Gnade ist, die uns züchtigt oder erzieht, damit wir zu dem werden können, wie wir es gesehen haben. Herr, wir danken dir für deine Hilfe, dass heute noch der Tag des Heils ist. Für ein jedes, das jetzt hier ist, ist heute noch Tag des Heils. Tag, wo deine Hilfe und Gnade da ist, zu helfen, zu verändern, das Zepter zu übernehmen in unserem Leben. O Herr, das wollen wir von Herzen, dass du uns auf deinen Wegen führst, dass du uns zu lebendigen Steinen formst, so dass wir passen in deinem Tempel, so dass wir auch den Dienst tun dürfen. Was für eine Ehre, deinen Dienst zu tun, Herr Jesus. Wir danken dir dafür. Und so bete ich für auch ein jedes, das nicht da ist, dass du Bewahrung gibst, dass du auch Zuversicht gibst und Wachstum, geistliches Wachstum in jedem Lebensbereich, dass du einfach hilfst, dass auch alle wieder wohlbehalten zurückkommen dürfen. Herr, wir danken dir, dass du auch, ja, ganz speziell auch mit Samuel gehst, auch mit seiner Mutter bist, wenn sie im Wendschlag sein werden. Herr, wir kennen deinen Weg nicht, aber du hast den besten Weg. Und wir wollen dich bitten, dass auch im Leben von Samuel dein Weg wirklich zur Auswirkung kommt. Dass du sprichst und redest und führst. Du weißt die Frage der Gemeinde und alles, was dazu kommt, Herr. Bitte hilf du und bewahre du, Herr Jesus, und wirke du viel Frucht in seinem Leben. Amen.